Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Neun. Das Fenster, das höchste aller Quadrate, die Voraussetzung der Schrift, ihr Vorbild, jeden Morgen dieselbe Landschaft zu sehen, vom Licht verwandelt, ein zerbrechlicher, stiller Abstand. Was draußen ist, legt sich schwer über die Scheibe. Das Haus ist um diese Abwesenheit herumgebaut. Das Schlafzimmerfenster, das Wohnzimmerfenster. Montag, spät, der Tag ist zusammengebrochen. Ich sitze am Fenster und schreibe.
Aus den Tagebüchern von Thomas Espedal. Gelesen von ihrem deutschen Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel.
Aufs offene Meer hinaus. Schriftsteller und ihre Tagebücher. Von Siegfried Ressel.
Den 15.08.22. Das Tagebuch als literarische Gattung und als zeitgeschichtliche Chronik, so bei Viktor Klemperer.
Das ist mein Heldentum. Ich will Zeugnis ablegen. Und exaktes Zeugnis.
Das Tagebuch als Echokammer schriftstellerischer Reflexionen, als Zustandsbeschreibung, in der das Wetter oft vorkommt, auch die innere Unruhe, die Schaffenskrisen und die Triumphe, Selbstzweifel und der Blick nach außen, als Notat wieder die Vergänglichkeit, als Resümee des vergangenen Tages.
Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Segelboot aufs offene Meer hinaussteuere oder ob ich die Seiten eines Tagebuchs fülle. Und ich möchte diese Welten gern zusammenbringen.
Schreibt der amerikanische Schriftsteller John Cheever über das Pendeln zwischen Innen- und Außenwelt in seinem Tagebuch. Das Tagebuch bedeutet formale Freiheit. Anything goes. Alles kann stattfinden, findet in ihm seinen Platz. Das Banale wie das Bedeutende, das Persönliche und das Kollektive, das kleine Alltägliche wie das große Weltgeschehen. Und der Krieg. Wie bei Thomas Mann.
Chicago, Sonntag, den 11.02.40, Hotel Windermere. Bis 10 Uhr geschlafen. Genuss des Komforts. Das Ohrekzem sehr schlecht. Gebadet, frische Wäsche. In unserem Salon gefrühstückt. K. leichte Darmaffektion. Immer zwischendurch beschäftigt mit der Stockung, die in der Novelle eingetreten und die ich noch nicht zu lösen weiß. Dazu das Peace Movement mit seiner Fiktion, es sei mit Hitler Friede möglich.
Und Jewgenia Belorussets.
Donnerstag, 24. Februar. Ich fühlte eine kalte Unruhe. Ich rief meine Cousine an, weil ihre schöne Stimme auf mich immer beruhigend wirkt. Sie sagte nur, Kiew wurde beschossen. Ein Krieg ist ausgebrochen.
Zwiesprache in der Einsamkeit. Monologe voller Trauer, auch das. Der Tagebuchleser, der in das Leben des Schriftstellers hineingesogen wird, in dessen Wahrnehmungen und Intimitäten. Diese unheimliche Nähe, der Blick hinter die Kulissen, der Thrill, der durch lange Lesenächte treibt.
Also Tagebücher sind ja riesige Palimpseste. Das macht sie so faszinierend und das macht sie so undurchdringlich.
Lebenssplitter, meistens datiert, manchmal auch nicht. Am Ende als Collage zusammengefügt und herausgegeben, redigiert oder unredigiert. Die Herrschaft der Chronologie. Und ihr Versprechen einer Ordnung. Einer äußerlichen zwar, aber immerhin einer Ordnung. Das Spiel mit der Realität. Wo endet sie? Wo beginnt die Literatur? Was erwarte ich? Da sitzt einer und schreibt seinen Tag für mich auf. Hans-Jörg Schneiders Nachtbuch für Astrid.
Basel, 27.11.97. Heute am späten Morgen werde ich mit meinem Sohn zusammen auf dem Friedhof Hörnli die Asche meiner Ehefrau A. Schneider-Hauri abholen. Ich werde die Urne zuerst in ihr Zimmer unter das Klavichord stellen, das sie vor gut einem Jahr gekauft hat. Dieses Klavichord hat für A. ein neues Leben bedeutet. Sie hat Stunden genommen, hat zart geklimpert, erst Tonleitern, dann die ersten Sonatinen. Sie hatte vor, ihr weiteres Leben mit selbstgespielter Musik zu verschönern. Am 22. November, vor 5 Tagen, ist sie im Basler Kantonsspital gestorben.
Dann eine Stelle bei Raphael Chirbes.
20. Dezember. Um 11 Uhr nachts gehe ich aus dem Haus und treffe meinen Nachbarn R. Besäufnis bis 7 Uhr früh. Wie andere Male auch, bittet er mich darum, vor ihm zu wichsen. Er kommt mit dem Kopf näher und schaut sich mit morbidem Blick an, wie ich abspritze. Er ist verheiratet, von seiner Heterosexualität überzeugt, aber er hat ein kindliches, fast untaugliches Glied. Er zieht sich aus, legt sich hin und schaut mich an, das Gesicht nah an meinem Schwanz, der nicht viel hergibt. Mich erregt es, dass das Begehren in seinen Augen zu sehen ist. Er reibt, tätschelt mein Gesäß, während ich wichse, presst sein Gesicht an meinen Schwanz, fast leckt er ihn. Ich stoße mit ihm neben seinen Mund. Er wendet sich ab, mimt Ekel. Ganz schönes Kaliber, alter Scheißkerl, sagt er.
Den 2.11.22. Ich bin im Wahn der Tagebücher. Vor Jahren hatte sie bei mir angefangen, diese Tagebuchsucht. Und zwar mit den Klemperer-Tagebüchern, die vom wilhelminischen Deutschland über die Weimarer Republik, die Nazizeit bis hinein in die junge DDR reichen. Tausende Seiten, eine Zeit- und Gesellschaftschronik. Ein Zeugnis des ausgegrenzten, verfolgten, des vom Tode bedrohten Juden Viktor Klemperer. Ein ganz subjektiv politisches, ja einzigartiges, hier stimmt dieses Attribut tatsächlich, Vermächtnis, das nicht Halt macht vor der eigenen Fehlbarkeit. Radikal persönlich berichtet er von Selbstzweifeln, Ängsten und von Resignation. Personen im Lebensumfeld werden verehrt oder eifersüchtig als Kontrahenten betrachtet. Er wechselt dabei spielend vom Essayistischen ins Romanhafte. Gesten und Dialoge werden akribisch wiedergegeben. Hier schreibt jemand unbeirrbar auf faszinierendste Weise über sein Leben und das der anderen. Wenige Wochen vor seinem Tod, am 11. Februar 1960 in Dresden, schreibt der 78-jährige Schriftsteller, Romanist und Philologe:
Krankenhaus, Schreibzimmer, 25. Oktober 59. Ich habe im Plenum der Volkskammer als Sprecher des Rechtsausschusses in voller Überzeugung die Wiedereinführung der Todesstrafe für schwerste politische Verbrechen gefordert. Brückensprengungen zum Beispiel. Ich habe jeden verurteilt, der zum Westen überlief. Warum widerrufe ich heute nicht öffentlich? Wo ich überzeugt bin, dass man hier russische Politik treibt und dass die Russen genauso imperialistische Machtpolitik treiben wie die Westdeutschen. Nur etwas blutig asiatischer als der kultivierte Westen. Warum begnüge ich mich mit Stillschweigen und habe selbst vor dem Stillschweigen Angst? Ich bin viel zu feige zum Selbstmord.
Den 3.11.22. Die Tagebücher von Thomas Mann. Auch sie von mir im Wahn gelesen. Immer mal wieder. Man taucht ein in die intime Welt dieses Schriftsteller-Promis. Seine Journale sind Konvolute voller Zeitgeschehen und kleinlicher Malaisen des Alltags. Alles passiert zugleich, wird gleichrangig aufgeschrieben. Eine Vorwegnahme von Twitter, bei der es um die Weltsicht und die Befindlichkeiten des großen Thomas Mann geht.
Also man ist ja auch immer ein Voyeur natürlich, nicht? Also mehr voyeuristisches Leseerlebnis als bei Tagebüchern, das gibt es eigentlich gar nicht. Ne?
In einer Mail an den Redakteur P. schlage ich ein Hörfunk-Feature vor. Ich schreibe alles auf, was mir zum Thema einfällt. Alles. Den 24.11.22. Der Redakteur P. antwortet.
Lieber Herr Ressel, ich habe Ihre Mail erhalten. Sie ist erschlagend. Sie müssen bitte eine These vorschlagen, die das weite Feld ein bisschen ordnet. So können Sie eine Habilitation darüber schreiben. Und es wäre gut, wenn diese These eine gewisse Originalität und einen Zeitbezug hätte. Dass Tagebücher vielleicht derzeit boomen, ist ja kein Zufall. Ich kann mich dann über Ihren Vorschlag beugen. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Herzliche Grüße, Ihr P.
Den 24.11.22. Das mit der Habilitation ist frech. Alles andere weiß nicht. Wieder von vorne anfangen, neu nachdenken, ein neues weißes Blatt, das zu beschreiben ist. Hemmung, Krise.
Raphael Tschirbes, 11. März 1985. Dann und wann setze ich mich vor ein leeres Blatt und suche in meinem Kopf. Aber da ist nichts. Ich gehe durch das Innere meines Kopfes und höre das Echo von Schritten in großen, leeren Räumen.
I'm so afraid of myself.
Basel, 6.12.97. Ich merke, dass das Schreiben in dieses Heft schwierig wird. Der rote Faden fehlt, die Ordnung. Die Auseinandersetzung mit etwas außerhalb von mir. Es ist nichts da, das mich in geistige Bewegung setzen könnte.
Paul Nison, Ostersamstag 1973, Zürich.
Ungeheure Tiefs mit finsterster Bedrückung, geballter Aggression und viel Lethargie die ganzen Tage durch. Ich sollte es langsam wissen. Für mich ist Arbeiten nur möglich, wenn ich mich und meine Arbeit ganz und gar in eine unabhängige, abgelegene Klause einsperren kann. Abtrennung von Tagesgeschäft, Familie, Haushalt. Anders verkomme und stagniere ich.
Der Redakteur P. ist einverstanden, nachdem ich ihm schrieb, ich würde gerne als Ausgangspunkt die Isolation benennen wollen. Jene Isolation, die vielerlei Gesichter und Gründe hat. Krieg und Exil etwa. Oder subjektiv durch eine bewusste Entkoppelung, weg von der Gesellschaft. Hier schreibt der Outsider mit seinem Blick von innen nach außen gerichtet. Mit einer gewissen, einer feinen Distanz, wie sie Thomas Espedal stets wahrt. Und dabei Bilder voller Melancholie entwirft.
1. Man schreibt. Es regnet und zwei Gestalten gehen vorbei. Sie folgen einer Linie über das Blatt Papier von links nach rechts. Das ist die Abschiedsrichtung. Man schreibt vorbei.
Oder Raphael Tschirbes, auch ein Outsider, der sich zeitlebens wegen seiner Homosexualität von der Gesellschaft ausgestoßen fühlte. Viktor Klemperer, isoliert und bedroht als Jude in Hitlerdeutschland. Hans-Jörg Schneider, einsam trauernd um seine Frau. Thomas Mann, von den Nazis aus Deutschland vertrieben, verbringt Lebens- und Schreibjahre heimatlos in Los Angeles. Evgenia Belorussets, deren Kriegstagebuch voller Beobachtungen einer Einzelnen am Rande des russischen Krieges gegen die Ukraine, ist geschrieben für ein deutsches Publikum über 1000 Kilometer entfernt in der Komfortzone. Und Ernst Jünger, dessen distanziertes Herrschaftsgehabe mich fasziniert und gleichermaßen ekelt. Bei allen greifen die Aufzeichnungen weit über die Tagesereignisse hinaus. Redakteur P. schreibt:
Das klingt alles überzeugend. Isolation, innen, außen, wenn auch, ich möchte Sie ja nur warnen, zu reichhaltig. Sie werden abspecken müssen.
Basel, den 6. März 2023. A20, A79, A36, A35. Das sind die Autobahnen, die mich aus dem Südwesten Frankreichs, meinem freiwilligen sonnigen Exil, nach Basel führen. Mein Besuch gilt dem Schweizer Tagebuchschreiber Hans-Jörg Schneider. Das Quartier St. Johann ist Schneiders Lebens- und Schreibort. Seine Hunkeler-Krimis und seine Tagebücher sind hier fest verankert. Schneiders Geschichten und Beobachtungen sind alltäglich, lakonisch, aufgeschrieben im Stile Hemingways. Die Namen von Straßen, Läden, Cafés, Beizen, Restaurants, von Pächtern und Kellnerinnen seines Quartiers gibt es wirklich. Ich habe die vergangenen Wochen lesend in dieser kleinteiligen Basler Welt des Hans-Jörg Schneider verbracht und zweifelte zunächst an der Tragfähigkeit dieses engen Settings, wurde aber allmählich vom Sound dieser unspektakulären Alltäglichkeiten seltsam beglückt. Und jetzt stehe ich mitten in dieser schneiderschen Realität, die mir sehr anziehend vorkommt. Im nächsten Leben werde ich Schweizer, denke ich.
Basel, 4. Juni 2022. Pfingstsamstag, bin im Park gewesen, saß dann auf einer Bank beim dreistrahligen Brunnen, habe auf die Spatzen gewartet, um ihnen den Rest eines Croissants zu verfüttern. Nach einer Weile hat sich Evelyn zu mir gesetzt, die mit ihrem Mann am Ring vorn in einem kleinen eigenen Haus wohnt. Sie heizen immer noch mit den alten Holzöfen. Es ist stets ein Riesentheater, wenn der Bauer mit seinem Traktor vorfährt und eine Ladung Buchenscheite auf das Trottoir auslädt. Evelyn hat gefragt, was ich so treibe den ganzen Tag. Ich schreibe ein Tagebuch, habe ich gesagt. Schön, hat sie geantwortet, aber erlebst du so viel, dass du jeden Tag etwas aufschreiben kannst? Nein, habe ich gesagt. Ich lebe von Erinnerungen.
Die Straßen im Quartier sind lichter als in der Altstadt. Eine bürgerliche Wohngegend. Dreistöckige, schmale Mietshäuser dominieren. Bäume an den Straßenecken, kleine Vorgärten. Unerotisch, so beschreibt Schneider sein Basel. Mir fallen die vielen blitzblanken Vespas auf, die ordentlich aufgereiht in den extra Parkbuchten stehen. So ist das hier. Das Café Rosenkranz hingegen könnte auch in Berlin-Kreuzberg sein. Ich gehe hinein. Das Personal macht schon Feierabend. Nur eine Frage. Kennen Sie Hans-Jörg Schneider? Lachen. Ja, sicher. Wir sind sein Büro. Er kommt jeden Tag. Hatte ich mir gedacht. Das Café, genau wie das Restaurant Sommereck, ein Italiener zwei Ecken weiter, gehören zum festen Setting der schneiderschen Literatur. Am 3. Oktober 2020 schreibt er im Tagebuch Spatzen am Brunnen:
Seitdem ich in dieses Heft schreibe, lebe ich aufs Neue wie ein Eremit. Ich bewege mich auf meiner täglichen Fährte, nach dem Aufstehen hinaus auf die Straße, hinüber ins Café Rosenkranz, eine Tasse Milchkaffee, ein Glas Wasser, ein Croissant, Basler Zeitung, Basler Landschäftler, Neue Zürcher Zeitung. Immer draußen, vor dem Regen geschützt durch das Vordach, ein, zwei Zigaretten, anschließend Gespräche mit Leuten, die auch da sitzen. Mit einigen habe ich mich angefreundet.
Basel, den 7. März 23. Im Rosenkranz treffe ich Hans-Jörg Schneider. Hochgewachsen, grauer Schnurrbart, kurzes Haar. 85 Jahre alt, erfolgreicher Dramatiker und Krimi-Schriftsteller. Da wir in einem zugleich realen und literarischen Ort sitzen, in dem auch Schneiders fiktiver Kommissar Hunkeler gern einkehrt, stelle ich ihm die Frage, was ihm so wichtig an seiner näheren Umgebung ist.
Mit Sprache etwas zu beschreiben, zu erzählen, das ist eigentlich für mich das Schönste, was der Mensch hat. Und dann finde ich eben die Wirklichkeit, wie sie sich dem Auge bietet, zum Beispiel in diesem Viertel da, wo ich wohne, finde ich eben auch wirklich bezaubernd, das beschreibenswert. Ich will die Wirklichkeit, die mich umgibt, in meiner Sprache aufleben lassen.
Wir verlassen das Café und gehen 200 Meter die Straße hinunter in Schneiders kleine Wohnung.
Dort sind die Hefte. Dort schreibe ich hinein. Und ich liebe das, so Hefte. Das sind so karierte Schulhefte. Ich liebe das, die zu füllen mit meiner Handschrift. Das ist was ganz Schönes, oder? Und es liegen jetzt schon über 200 solche Hefte im Literaturarchiv in Bern. Die Hefte haben verschiedene Farben, oder? Das ist schön. Und eine Schnur drum, oder? Wunderbar.
Hans-Jörg Schneiders Tagebuch, Nachtbuch für Astrid, beginnt mit dem Tod seiner Frau im November 1997 und endet ein Jahr später. Es ist ein Dokument der Trauer, der Einsamkeit, der Neufindung, der Verzweiflung. Es ist ein ehrliches, unsentimentales Tagebuch. Am 24. Juni 1998 notiert Schneider:
Im Moment kann ich nicht leben, ich kann nicht lieben, ich kann kein Buch lesen, ich kann nicht sterben, ich kann nur schreiben. Im Spitalzimmer habe ich gedacht, also notiere ich so ganz kurz, was eigentlich geschehen ist und wann, damit ich es später nachlesen kann. Und das war eigentlich der Anfang. Also das war schon speziell. Also das ist nicht ein normales Tagebuch. Das ist schon ein Trauerbuch eigentlich. Als das rauskam, zum ersten Mal, ich habe körbeweise Post bekommen. Zum Teil 22-seitige Briefe. Und die ersten habe ich gelesen und dann habe ich gedacht, ja, wer bin ich denn? Ich will das gar nicht alles lesen. Da habe ich die weggeschmissen. Und dann habe ich ein Interview gemacht am Rundfunk und da habe ich das unvorsichtigerweise erzählt, dass ich diese Briefe weggeschmissen habe. Dann habe ich wieder jede Menge bitterböse Briefe bekommen. Da habe ich gedacht, oh, habe ich etwas falsch gemacht, habe ich Leute verletzt, das wollte ich eigentlich nicht. Ich bekomme heute noch Briefe auf dieses Buch hin.
Aus Anfang des Krieges. Tagebücher aus Kiew. Von Jewgenia Belorussets.
Donnerstag, 24. Februar. Der Krieg hat begonnen. Es ist nach Mitternacht. Ich werde wohl kaum einschlafen können. Und es hat keinen Sinn aufzuzählen, was sich für immer verändert hat.
Ich denke, am Anfang des Krieges, es war für mich sehr wichtig, diesen Moment des Friedens aufzuhalten im Text. Ich hatte keinen großen Vorgefühl. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Krieg so lange dauern wird, dass ich an diesem Tag jetzt mit Ihnen spreche und der Krieg immer noch da ist. Aber für mich, es gab so einen unheimlich schweren Gefühl, dass mein ganzes Leben, meine Realität, alles, was sogar hinter dieser Vorstellung von Realität steht, alles, was ich geliebt habe, Kindheit, das alles wird angegriffen.
Berlin, den 10. März 2023, abends. In der Altbauwohnung der ukrainischen Autorin, Fotografin und Künstlerin Jewgenia Belorussets. Die Räume sind karg möbliert. Bis auf einige Fotografien an den Wänden wirkt alles provisorisch. Belorussets
zuckt auf meinen fragenden Blick hin mit den Schultern und meint, sie werde sich jetzt wohl doch auf länger einrichten müssen. Im Backofen garen zwei Bratäpfel. Jewgenia Belarusets führte vom 24. Februar bis zum 29. Juli 2022 ein Tagebuch über den Angriff der Russländischen Föderation auf ihre Heimat. Die Aufzeichnungen werden ergänzt durch Fotos. Die meisten hat sie in Kiew gemacht. Sie zeigen weitgehend leere Straßen. Menschen, meist allein, hasten, suchen Schutz. Die Texte handeln von Raketenangriffen, Alltagsbegegnungen und den Kriegsverbrechen der Russen. Sie schreibt von Angst und Ohnmacht.
Freitag, 18. März. Ich wollte ein Landschaftsfoto machen. Dann bemerkte ich plötzlich violettgrauen Rauch, der über den Himmel zog. Haben Sie gesehen? Es war eine Rakete. Wütend, erschrocken stand ich da und schaute dem Rauch zu. Ich kam nach Hause und wollte einen Tagebucheintrag schreiben, empfand aber eine große Müdigkeit, gegen die ich mich nicht wehren konnte, und schlief ein, ohne ein Wort geschrieben zu haben.
Belarusets Buch entstand aus Texten, die sie seit Kriegsbeginn für Spiegel Online täglich als Tagebuch aus Kiew geschrieben hat.
Ich habe im Laptop geschrieben, weil das war einfacher, das war am schnellsten. Und ich hatte auch viele Notizen gemacht mit meiner Hand. Und ich denke, dieser Auftrag, dass jemand auf meinen Text doch wartet, dass es Leser gibt, das war wichtig. Dass meine Erfahrung in diesem Moment zu schreiben hat dazu geführt, dass ich täglich diese Aufgabe vor mir stellte. Nicht nur da zu sein, sondern auch Augenzeuge zu sein, eine Distanz zu den Ereignissen zu entwickeln.
Wir beide stehen zur Verabschiedung noch eine Weile im Flur. Jewgenia Belarusets erzählt mir, dass seit einiger Zeit auch ihre Eltern in Berlin Zuflucht gefunden haben und dass ihr Vater, der Übersetzer Mark Belarusets, schwer erkrankt ist. Ich merke meine Befangenheit. Ihr Leben und meins, unterschiedlicher geht es kaum. Meine Alltagssorgen sind gemessen an dem, was sie erlebt und täglich zu bewältigen hat, lächerlich banal. Ich gehe in Richtung Nordbahnhof durch das regennasse, kalte Berliner Winteridyll. In der S-Bahn lese ich den letzten Satz aus Belarusets Buch Anfang des Krieges.
Ich zweifle an der Realität und stelle mir vor, ich könnte in einer Welt aufwachen, wo der Krieg unverwirklicht bleibt.
Wo der Krieg unverwirklicht bleibt. Ein vager Satz und ein trauriger, finde ich. Seine Verfasserin traut der eigenen Hoffnung nicht. Den 8.3.23. Am 8. Mai 1945 enden der Krieg und die Odyssee des Ehepaares Klemperer, die mit der Bombardierung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945 durch amerikanische und englische Flugzeuge begonnen hatte. Das Chaos in der Stadt ermutigte Viktor Klemperer, den verräterischen Judenstern abzureißen und mit falschen Papieren ins ländliche Bayern zu fliehen. Eine abenteuerliche Geschichte.
Viktor Klemperer, Tagebücher 1943 bis 1945. 8. Mai 1945, Dienstag. Das Licht fehlt nun schon den 11. Tag. Und mit dem Licht fehlen das Radio und alle Nachrichten. Evas Gesundheit nach wie vor wenig befriedigend. Ihre Magerkeit erschreckend. Besondere Quälerei für sie, der Tabakmangel. Jetzt, nach Abzug der Soldaten, finden sich nicht einmal mehr Stummel auf den Straßen. Nun ist die Lebensgefahr vorüber, haben wir die kleinen, aber summierten Leiden unseres Zustandes reichlich satt und finden in seiner Romantik keine Entschädigung mehr. aber das Gefühl der Dankbarkeit ist doch immerfort vorhanden. Und viele Stunden des Tages sind immer wieder genussreich. Bukolische Stunden, sozusagen.
Vor etwa 20 Jahren, also da habe ich zum ersten Mal Klemperer gelesen. Das war für mich ein unheimliches Leseereignis. Also das Tagebuch hat eine Dichte und eine Vielfältigkeit, die nicht alle Tagebücher haben. Das Tagebuch ist also zum Teil Arbeitsjournal. Es ist auch eine Art Epitext, also zur Vorbereitung seiner sprachkritischen Arbeit, LTI. Es ist ein Zeugnis, natürlich. Ja, ein sehr akribisches Zeugnis. Es ist auch eine Analyse der Stimmungslage während des Nationalsozialismus. Es ist natürlich auch eine psychologische Stütze. Der Akt des Schreibens ist unheimlich wichtig. Er hat auch etwas Therapeutisches. Also nicht nur der Akt des Schreibens, sondern auch die Spur auf dem Papier ist ihm unheimlich wichtig. So als würde man an eine Wand schreiben, also ich war hier.
Paris, den 12.03.2023. Gespräch mit Arvi Sepp, Professor für Kulturwissenschaft und vergleichende Literaturwissenschaft an der Freien Universität Brüssel. Wir reden über die Tagebücher von Viktor Klemperer. Wir sind beide Klemperer-Fans. Im Jahr 1942 lebt das Ehepaar Klemperer, des eigenen Hauses beraubt, bereits seit einiger Zeit in einem der sogenannten Judenhäuser Dresdens. In erzwungener Wohngemeinschaft, gemeinsam mit der Jüdin Käthe Voss.
Juni. Heute hätte mich Käthchen um ein Haar dabei überrascht, wie ich ihr Brot stahl und Zucker stehlen wollte. Was wäre daraus entstanden? Es ist wirklich der nackte Hunger, der mich zu diesen Mundräubereien treibt. Mit denen ich Käthchen wirklich nicht schade. Sie isst wenig, ist gut versehen durch die Mutter, lässt vieles verkommen. Ich empfinde es als grauenhafte Erniedrigung, dass ich diese Diebereien ausführe.
Es ist gerade diese Ehrlichkeit, durch die man gerade sagen kann, dass Klemperer diese Ambiguität im Charakter hat. Denn ich meine, er hätte natürlich diesen Text bearbeiten können. Und er weiß, was ich hier tue, es ist nicht okay. Aber es steht drin.
Seite für Seite, Tag für Tag erlebt man als Leser die Bedrohung, Verfolgung und Deportation der jüdischen Deutschen. Klemperer, halbwegs vor dem Tod geschützt durch die Mischehe mit seiner nichtjüdischen Frau Eva, wird im April 1935 aus dem universitären Berufsleben entfernt. 1940 werden dem Ehepaar Auto und Haus entrissen. Dem Juden Viktor Klemperer ist der Zugang zu Bibliotheken verwehrt. An wissenschaftliche Publikationen ist nicht mehr zu denken. Detailliert werden die sich steigernden Schikanen von Klemperer notiert.
15. September 1941, Donnerstagabend.
Die Judenbinde als David Stern wahr geworden, tritt am 19. September in Kraft. Dazu das Verbot, das Weichbild der Stadt zu verlassen. Frau Keidel war in Tränen. Frau Voss hatte Herzanfall. Ich selber fühle mich zerschlagen, finde keine Fassung. Eva jetzt gut zu Fuß, will mir alle Besorgungen abnehmen. Ich will das Haus nur bei Dunkelheit auf ein paar Minuten verlassen.
Ohne Eva Klemperers Mut wären die Tagebücher aus der NS-Zeit womöglich verschollen oder im Bombardement von Dresden im Februar 1945 verbrannt. Mehrere Male bringt sie die Manuskripte zu einer Freundin nach Pirna in Sicherheit. Es sind gefährliche Expeditionen, denn die Stadt ist voller Denunzianten, Gestapo-Häschern in Zivil und fanatischen Nationalsozialisten.
Die Aufopferung der Frauen in einer solchen Mischehe, wie bei Klemperer, das ist Widerstand. Und ich meine, sie hat Widerstand geleistet.
Die meisten jüdischen Menschen Dresdens werden ermordet oder sterben an Hunger und Krankheit. Viktor Klemperer überlebt und lehrt in der DDR wieder an verschiedenen Universitäten als Philologe. Er macht Karriere und unterstützt, wenngleich mit viel Skepsis, die Politik der SED, deren Mitglieder er und seine Frau werden. Evas musische Talente finden keinen beruflichen Widerhall. Im Gegenteil,
Ihre Zeichnungen, Kompositionen und Notizen gehen bei Kriegsende verloren. Eva Klemperer stirbt am 8. Juli 1951. Viktor Klemperer notiert:
Aber was hier mit mir anfangen, immer wieder, was überhaupt anfangen? Was hat noch Wert für mich? Ich bin sehr egoistisch. Ich habe immer nur Gedanken um meine Person. Ich glaube, ich bin härter getroffen als Sie. Alles an mir ist Literatur. Dass ich hier ein neues Blatt anfange. Si morte di Madonna Eva. Alles an mir ist stumpf und unecht. Nur die Leere, die Angst vor der Leere meines weiteren Lebens und die Angst vor der Leere des Todes ist echt. Ich werde absolut allein sein.
Frankfurt am Main, den 22. März 2023. Ich treffe Johanna van de Löcht in Frankfurt am Main. Sie ist eine der Herausgeberinnen der historisch-kritischen Ausgabe der Strahlungen von Ernst Jünger, einem der ambitioniertesten Tagebucheditionen der letzten Jahre. Jünger hat bis in die 1970er Jahre an den Fassungen der Tagebücher des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit 1939 bis 1948 gearbeitet, sie immer wieder umformuliert. 4000 handschriftliche Seiten von Jünger sind durch die Hände von Johanna van de Löcht gegangen.
Das, was wir herkömmlich als Tagebuch verstehen, ist bei Jünger häufig ein relativ später Arbeitsschritt erst. Also in vielen Fällen notiert er erst einmal auf losen Blättern. Ich habe Tagebucheinträge etwa auch auf der Rückseite von Briefen geschrieben gefunden. Also da hat er offensichtlich genutzt, was gerade vorhanden war. Und im Nachgang hat er das dann abgeschrieben, häufig in gebundene Bücher, also das, was wir wirklich so herkömmlich unter Tagebuch verstehen würden. Und hat dann allerdings nochmal eine handschriftliche Reinschrift angefertigt auf Büttenpapier, das dann mit rotem Leder gebundenen Kladden eben archiviert wurde, sodass wir letztendlich die meisten Tagebucheinträge in mehr als einer handschriftlichen Version haben, bevor sie dann überhaupt für den Druckprozess überhaupt vorbereitet werden, also in Typoskript überführt werden. Und einzelne Tagebucheinträge habe ich in bis zu 5 handschriftlichen Fassungen. Und hinzu kommen dann nochmal bis zu 4 Druckfassungen.
Das hört sich dann anhand von Jüngers berühmter Burgunder-Szene aus dem zweiten Pariser Tagebuch so an.
Paris, 27.05.44. Alarme, Überfliegungen. Vom hohen Dache des Raphael sah ich zweimal in der Richtung von Saint-Germain gewaltige Sprengwolken aufsteigen, während Geschwader in großer Höhe davonflogen. Dann in der Publikation 1949 wird ergänzt, es handelt sich um Angriffe auf die Flussbrücken. Die Art und Aufeinanderfolge der gegen den Nachschub gerichteten Maßnahmen deutet auf einen feinen Kopf. Hier endet diese nachträgliche Einfügung. Wir sind also wieder im Originaltagebuch. Beim zweiten Male gegen Sonnenuntergang hielt ich dabei ein Glas Burgunder in dem Erdbeerenschwamm in der Hand. Die Stadt mit ihren roten Türmen und Kuppeln lag in gewaltiger Schönheit. Wie gestrichen, ersetzt durch gleich einem Blütenkelche, der zur tödlichen Befruchtung überflogen wird. Gestrichen wird in der Fassung von 1949. Es handelte sich um Würfe auf die Flussbrücken. Die Art und Aufeinanderfolge der gestrichen Maßnahmen, die und ersetzt durch gegen den Nachschub gerichteten Maßnahmen, deutet auf einen feinen Kopf. Ergänzt in den 1960er Jahren, alles war Schauspiel, war reine, von Schmerz bejahte und erhöhte Macht.
Die Gründe für Jüngers Überarbeitungen sind vielfältig. Zensur und Selbstzensur spielen eine große Rolle.
Kritik an bereits veröffentlichten Ausgaben ebenfalls. Und da ist noch etwas. Ernst Jünger mochte seine Texte ungern aus der Hand geben.
Er sieht den Überarbeitungsprozess eigentlich als eine größere Annäherung an das Wahre, an das Echte, Tatsächliche. Da sind sicherlich auch noch romantische Ideen des Schriftstellers mit dabei, sodass er letztendlich sagt, dass die Überarbeitung für ihn eine Pflicht ist und dadurch er ja authentischer schildern kann, als er ursprünglich es in der ersten Niederschrift könne.
Mehrere Jahre hat Johanna von der Löcht mit den Tagebüchern von Ernst Jünger zugebracht. Erst schrieb sie eine Dissertation über sie, dann gab sie die historisch-kritische Ausgabe heraus. Jede Menge Lebenszeit also. Was um Gottes Willen reizt sie denn, wie andere auch, so sehr an Tagebüchern?
Wir haben vielleicht das Gefühl, in andere Leute leben eben auch ein bisschen mit reinzuschauen und dass wir irgendwie Zeitgefühl oder ja eine Wahrnehmung einer historischen Epoche durch diese Tagebücher eben gewinnen können. Vielleicht ist es aber auch doch das Geheime, das Intime, was uns irgendwie auch reizt, das Anrüchige, was vielleicht auch Tagebücher zum Teil haben, also das Journal Intim.
Aus Raphael Chirbes, Von Zeit zu Zeit, Tagebücher 1984 bis 2005, 2. Juli 2004.
Ich lese die Artikel von Reich Ranitzky über Thomas Mann, die mir die stolze Würde des Schriftstellers zurückgeben. Seit Jahren habe ich nichts von Mann gelesen, mit Ausnahme der Buddenbrooks, die ich vor kurzem erneut gelesen habe. Aber wahrscheinlich war er einer der Schriftsteller, die mich in meiner Jugend am stärksten geprägt haben. Ich sage nicht, dass mich sein Schreiben geprägt hat. Unmöglich für jemanden wie mich, der keine philosophische oder musikalische Bildung genossen hat. Fast gar keine Bildung. Ich war ein dummer Autodidakt. Aber sehr wohl seine Art, seine Haltung, das Vorbild seines gewaltigen Ehrgeizes. Wahrscheinlich berühren mich die Artikel momentan besonders, weil mir jeglicher literarischer Antrieb fehlt. Wann beende ich den nächsten Roman? Und ich spüre, wie sich meine Moral auflöst, wie ein Stück Würfelzucker.
Es ist immer die Literatur dabei. Schon am Anfang, schon während er in Madrid in den wüstesten Spelunken und in den wüstesten Absteigen irgendwie unterwegs ist, es ist immer, immer, immer die Literatur dabei. Es wird immer alles, eigentlich die eigene Autobiografie, das Erleben der eigenen Autobiografie wird immer gespiegelt mit dem, was er liest und was er gelesen hat. Nicht? Total faszinierend und eben also auch sehr berührend. Man bekommt mit, dass er ganz von unten kommt. Er ist ja wirklich ein Kind eines proletarischen Elternhauses und eines jener proletarischen Elternhäuser, die in Spanien der Franco-Zeit wirklich gebeutelt worden sind, bis zum Gehtnichtmehr.
Den 24.03.2022, Berlin-Mitte. Ich bin mit Heinrich von Behrenberg, dem Herausgeber der Tagebücher von Raphael Chirbes, verabredet. Von Behrenberg war langjähriger Lektor des 2015 verstorbenen spanischen Autors, dessen Werk auch in seiner Heimat vor allem durch die Edition des Münchner Verlages Antje Kunstmann durchgesetzt wurde. Die Tagebücher 1984 bis 2005 faszinieren mich wegen ihrer nahezu brutalen Subjektivität und Ehrlichkeit. Hier der schwule Outsider, der Ich-Erzähler, dort die Welt, das demokratische Spanien nach Francos Tod. Chirbes beschreibt eindringlich den Riss zwischen seinem Innern und dem Außen, der kulturellen und gesellschaftlichen Konventionen, die stark vom Katholizismus und der jahrzehntelangen Franco-Diktatur geprägt sind.
An einem anderen Tag.
Morgendlicher Spaziergang mit MCI. Besuch des Prado. Danach nimmt er mich mit zum Retiro. Führt mich in ein Pflanzenlabyrinth, das die Homosexuellen frequentieren. Am helllichten Tag, wenige Meter entfernt von den mit ihren Enkeln spazierenden Großeltern, ficken die Paare auf dem Gras liegend oder stehend, Typen, die lutschend auf dem Boden knien oder hocken, Typen, die einander penetrieren, der Passive gebückt, stützt sich gegen einen Baumstamm, der andere bewegt sich schnell, ein Kanickel. Er ruft, uff, oh, geil, mein Gott, wie geil.
Du hast eine extreme Subjektivität, die gar nicht größer sein könnte, immer gepaart mit dem Blick irgendwie auf den objektiven Fortgang der Zeit. Und das ist einfach, das ist schon toll.
Dieser Fortgang der Zeit ergibt sich in den Tagebuchaufzeichnungen am deutlichsten durch eine interessante Verschiebung der Themen. Geht es in der ersten Hälfte des Buches bis zur Mitte der 90er Jahre vor allem um die Sucht nach Liebe, schnellem Sex und Drogen in den großstädtischen Subkulturen von Madrid und Paris, so reflektiert Chirbes in den dann folgenden Jahren mehr und mehr vor allem seine Leseerlebnisse. Er liest viele deutschsprachige Autoren wie Broch, Kafka, Musil und Thomas Mann. Paris, den 6.5.2023. Ein Foto. Paul Nison auf den Stufen der Außentreppe von Siegfried Unsels Villa, in der Frankfurter Klettenbergstraße sitzend, schaut konzentriert in Richtung des Fotografen. Max Frischs 70. Geburtstag wird im Haus des Surkamp-Verlegers gefeiert. Um den Jubilar scharen sich Peter Weiß, Jurek Becker, Uwe Jonsson, Hans Meyer und viele andere. Nison ist bei weitem der schönste, der coolste Mensch auf diesem Gruppenfoto der Surkamp-Kultur. Heute, mit 94 Jahren, ist er einer der Letzten. Viel zu spät habe ich Paul Nison wahrgenommen. Eigentlich erst durch die Beschäftigung mit seinen Journalen, die er absichtsvoll nicht Tagebücher nennt. 6 Werke dieser Gattung sind insgesamt erschienen. Sie decken die Jahre 1961 bis 2020 ab. Tausende Seiten. Nisons Schreibmotto:
Ein nicht beschriebener Tag ist kein gelebter Tag.
Paris, 14. Arrondissement. Rue de Campagne Première. Eine schmale Straße in Nachbarschaft der Fondation Cartier. Ein schweres Eisentor. Dahinter eine Staffelung von mäandernden Hinterhöfen. Am Ende der, in dem Paul Nison seine ebenerdige Zwei-Zimmer-Wohnung hat. Begrüßung. Dann setzt sich Nison hinter seinen Schreibtisch, auf den ich eine Flasche Pinot de Charente als Geschenk stelle.
Auf der Straße Max Frisch getroffen. Schock des Wiedersehens. Rom-Realität unverhofft da. Schwierige persönliche Lage und die spezifische Bedeutung, die Frisch dabei hatte, etc. 22 Uhr, langer Tisch. Frisch und Dürrenmatt sitzen sich wie zwei Gewerkschaftsführer gegenüber. Es wird Literaturpolitik betrieben.
So lautet der allererste Journaleintrag von Paul Nison vom 24. März 1961.
Der Frisch konnte, die konnten eben, das waren Millionäre, die konnten mit Riesensummen jonglieren. Der Dürrenmatt natürlich auch. Die waren beide großzügig, den Kollegen gegenüber. Mir haben sie auch geholfen, zeitweise die beiden. Zum Beispiel, wie ich nach Paris kam, hatte ich keinen Cent, da war ich völlig ruiniert eigentlich. Oder ich einfach mittellos. Aber ich hatte diese kleine Wohnung von meiner Tante geerbt.
Nison und Paris. Den Schweizer, dessen Vater russischer Emigrant war, treibt die heimatliche Enge immer wieder fort. Oft reist er nach Rom, London und eben nach Paris. Die Journale handeln von langen, einsamen Spaziergängen in der französischen Metropole, in der Nison erst allmählich sesshaft wird. Von Schreibkrisen, Geldsorgen, von Freundschaften mit anderen Künstlern, die ebenfalls in Paris leben, und von gelungenen Texten. Von der Treue seines Frankfurter Verlegers, von glücklich-unglücklichen Liebesgeschichten. Eine melancholische Poesie des Lonely Hunters.
März 77, Paris Hotel du Paradis. Wir warten auf das Taxi unten beim Empfang im Hotel. Es ist sehr früh, Vortag ist's. Wir haben uns wecken lassen, um ja die Züge nicht zu verpassen. den meinen, der zuerst abgeht in Richtung Zürich, und den ihren nach London. Wir warten, ihre Reisetasche uns zu Füßen, unterhalb der Schranke bei der Rezeption, und in der Nacht hatten wir uns ohne zu schlafen geliebt. Odile sagte beim Abendessen, heute sollst du nicht so viel trinken, trink noch einen Kaffee, wir wollen diese Nacht nicht schlafen. Und nun stehen sie da, wortlos, weil gedankenvoll oder auch bange, unter den Augen des Empfangschefs oder einfach jungen Mannes vom Hotel Familienbetrieb, warten aufs Taxi. Es regnet, als sie hinausgehen, es ist früh vor Tag, früh im Jahr auch, aber gerade dieser Tage war da in Paris ein Frühlingseinbruch, als hätte der Himmel ihnen alles verhimmeln oder schmerzlich schön machen wollen in diesem Hotel, das zudem noch Hotel du Paradis heißt.
Im selben Jahr 1977 wird Nison ganz nach Paris ziehen. Odile und er heiraten 1980. Nisons dritte Ehe hält 23 Jahre. Die Journale waren lange Zeit lediglich Nebenprodukte der Prosawerke.
Ich war ein passionierter Schreiber. Also das Schreiben war für mich eine ganz wichtige Tätigkeit seit immer gewesen. Ich war ja ein Ausbeuter der eigenen Vita, das wissen alle. Ich ging zur Arbeit und meine Bude war eben meine Arbeitsstätte irgendwo. Und die wechselte. Darum kenne ich Paris ziemlich gut, weil ich so viele Arbeitsstätten hatte in Paris. Ne? Und am Schluss notierte ich mir manchmal etwas, was mir auf dem Hin- oder Rückweg durch den Kopf gegangen war, ganz schnell, aber ohne jede Absicht, das zu publizieren, einfach ganz schnell, weil es war etwas, was ich nicht vergessen wollte. Und so mit der Zeit hatte ich einfach eine Stöße von Aufzeichnungen und irgendwer hat mir mal gesagt, Mensch, das musst du doch auch publizieren. Und mit Hilfe von der damaligen meiner Freundin von mir, Maria Gazzetti, die hat mir geholfen, diese Stöße zu sichten. Im Hinblick auf eine Publikation. Ich musste etwas haben, das ich dem Unser vorlegen kann, um ein Buch anzubieten. Und dann der Unser war begeistert.
Ein langer Pariser Mittag mit Paul Nison. Wir probieren den Pinot. Ein Gespräch mit einem so jungen 94-jährigen Eremiten, der vom allmählichen Zwicken der Einsamkeit spricht. Davon, dass er immer noch draußen auf der Straße den Dingen und Sätzen nachläuft.
Alles, was Alltag ist, interessiert mich. Das Geheimnis ist der Alltag. Es muss etwas passieren.
Ich verlasse Paul Nison und gehe die Rue de Campagne Primaire hinunter bis zur Ecke des Boulevard Raspail. So wie Jean-Paul Belmondo in Jean-Luc Godards Außer Atem, der genau an dieser Stelle stirbt, nachdem er auf dem Straßenpflaster liegend zu Jean Seberg gesagt hat:
C'est vraiment dégueulasse.
Es ist wirklich zum Kotzen. Ich setze mich in die Bar Le Lithographe und denke noch ein wenig nach über diesen alten Schriftsteller, seine vielen tausend Seiten der Journale und was für ein Schatz sie sind. Genau wie die anderen Tagebücher, die mich zu dieser Reise motiviert haben. Ich denke an die Begegnung mit Menschen, die ebenfalls dem Wahn der Tagebücher verfallen sind, wie ich. Das wird wohl nie aufhören. Dafür gibt es einfach zu viele.
Aufs offene Meer hinaus. Schriftsteller und ihre Tagebücher. Von Siegfried Ressel. Mit Maximilian Held, Hansa Cipionka und Katharina Merschel. Ton Alexander Brennecke, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.
Eine Lieblingsstelle muss noch zitiert werden. Eine zumindest. Eine, die auch mit der Isolation der Inneren wie der Äußeren zu tun hat.
Dienstag, 22. März. Am 7. März versuchte Elena zum letzten Mal, den Zoo zu erreichen. um den Tieren Nahrung zu bringen. Am Telefon erzählte sie mir, dass viele Tiere noch immer in ihren Gehegen sind. Die Hirsche wurden beschossen, einige starben, andere konnten durch den zerstörten Zaun in den Wald fliehen. Als wir mit unserem Bus ankamen, begann der Beschuss. Wir rannten mit dem Futter aus dem Bus und erreichten die Gehege. Einige Menschenaffen wurden erschossen. Wir liefen durch die beschädigten Räume und versuchten, so viel Futter wie möglich zu verteilen. Dann liefen wir zum Bus, aber der Fahrer war schon tot. Wir versuchten, ein anderes Auto zu bekommen, um zurückzufahren und seinen Körper mit in die Stadt zu transportieren. Eine weitere Mitarbeiterin wurde tödlich verletzt. Nur eine Kollegin und ich konnten entkommen. Sie sagte noch, ich kann nicht weinen, ich kann nicht glauben, dass das alles wirklich stattfand. Vor meinen Augen sehe ich immer wieder das Plastikschaufenster mit den Affen, die auf uns warten. Viele davon standen dort mit ihren Babys, die sie an ihre Körper drückten. Sie hofften auf Nahrung, aber wir haben es an diesem Tag nicht geschafft, sie zu füttern. Elena fährt im Moment nicht mehr zum Zoo, aber andere Mitarbeiter versuchen, die Gehege zu erreichen, damit die Tiere, die noch leben, nicht vor Hunger sterben.